Ich bin selber mindestens so gespannt wie ihr, was heute Nachmittag kommen wird, weil ich glaube, dass wir heute Nachmittag prophetisch über unserem Land sprechen werden. Und ich glaube, dass der Heilige Geist bereit ist, hineinzusprechen in unsere Situation, hier bei uns in Deutschland. Da, wo wir hingestellt sind, da hat Gott nämlich etwas vor. Und er redet immer durch Propheten und auch durch prophetische Worte in eine Situation, die hoffnungslos ist, damit eine Veränderung stattfinden kann. Und ich möchte euch heute wieder mit ganz vielen oder ganz kurz mit ganz vielen praktischen Erlebnissen erzählen, wie Gott im Augenblick hier in Deutschland arbeitet. Und dann möchte ich einfach auch in den prophetischen Dienst hineingehen und einfach anfangen, zum Teil über denen, die gerade in so einem Werk selber jetzt stehen, in so einem neuen Aufbruch, über ihnen zu sprechen und Gottes Wort wirklich über eurem Leben noch einmal zu bestätigen. Weil ich weiß, wie ermutigend das ist, wenn man selber etwas anfängt, etwas Neues im Reich Gottes, dann braucht man immer wieder Bestätigung von Leuten, die einen nicht kennen, um einfach zu wissen, das ist von Gott. Ich muss weitermachen, ich muss standhalten, ich soll vorwärts gehen. Und Gott hat mir diese Gnade sehr oft geschenkt, dass Menschen, wildfremde Menschen, die mich nicht kannten, einfach über mein Leben prophezeit haben und so präzise und so klar, dass ich wusste, das konnte kein Mensch wissen, das hatte ich alleine mit Gott gerade besprochen, aber es gab eine ganz klare Bestätigung zu dem, was Gott mir schon gezeigt hatte. Und das ist dann immer eine ganz große Ermutigung. Das ist so, als wenn einem plötzlich so richtig der Wind in die Segel kommt und man segelt wieder volle Fahrt voraus und hat keine Sorge, dass man in die falsche Richtung geht. Ich möchte jetzt mit einem Gebet beginnen. Es kommen nämlich immer noch einige hinein in dieses Seminar und dann wollen wir volle Fahrt vorausgehen. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken für diese wunderbare Gelegenheit heute Nachmittag, dass wir wieder in deiner Gegenwart stehen dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du unser Land siehst und unser Land kennst. Ich danke dir, dass du jeden von uns siehst und jeden von uns kennst. Und nicht nur das, du hast für beides eine Antwort und einen Plan. Du hast vor, dass unser Land errettet wird. Du hast vor, dass wir, Herr, hineinwachsen in deine Vision, in deinen Plan, mein Gott. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen so praktische Anleitungen gegeben hast, wie wir diese Visionen in Existenz beten können. Und Vater, ich bete heute Nachmittag, dass Visionen unter uns wieder einfach blühen und aufwachsen und dass wir viel Mut bekommen für die nächsten Wochen, die vor uns liegen, an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, fruchtbar zu werden, Herr, und aktiv zu werden und zu sehen, dass du Frauen benutzt in dieser neuen Zeit, Herr. Du willst, dass die Frauen aufstehen und dass sie sagen, Vater, mit dir kann ich es, mit deiner Hilfe und der Heilige Geist gibt mir die Weisung und die Kraft und den Rat und alles, was ich dazu brauche. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Abend Freiheit hast zu wirken in unserer Mitte, dass du heute Abend dieses Seminar leitest und uns vorbereitest für das, was vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich hatte das letzte Seminar eingeleitet, in dem ich sagte, ich bin in Hamburg geboren. Und das betone ich aus dem einfachen Grunde, ich bin eine Deutsche, ich komme aus diesem Land. Ich war zwar 20 Jahre lang oder 18 Jahre lang bei Reinhard Bonnke auf dem Missionsfeld tätig und nicht im Lande, aber das war nur eine Ausbildungszeit für das, was Gott jetzt tun will in unserem Land. Und das ist immer ein Vorrecht, wenn man so nach vielen Jahren zurückkehrt nach Deutschland und in diese Situation hineinkommt und dann sieht, was wirklich da ist, was läuft im Augenblick, aber dann wieder mit dem kommt, was Gott über diesem Land gerade jetzt sieht und denkt. Und da hat Gott mir ein bisschen Einblick geschenkt, was er vorhat in unserem Land. Und darüber bin ich so erregt oder so freudig aufgeregt über dem, was jetzt vor uns liegt, dass ich euch mit hineinnehmen möchte heute Nachmittag in einen wunderbaren Plan, den Gott hat über deinem Leben und über meinem Leben. Und er will uns Frauen gebrauchen in dieser Zeit. Und zwar in ganz, ganz anderen Dimensionen, die wir hier noch nicht so kennengelernt haben, wie Gott sie jetzt tun wird. In sehr übernatürlicher Weise, mit ganz wunderbaren, klaren Offenbarungen. Und dann werden wir einfach lernen, im Gehorsam und im Glauben Schritt für Schritt dieses Land einzunehmen, was Gott uns gegeben hat und verheißen hat. Unser Thema heißt, wie verändere ich meine Umgebung? Und das beinhaltet alles, was dein Leben um dich herum bedeutet. Das bedeutet dein Arbeitsplatz, deine Familie, dein Ehemann, deine Kinder. Alles das will Gott beeinflussen, will Gott zu einem ganz wunderbaren Segen führen, will Gott in einen Fluss hineinführen, sodass du und dein ganzes Haus und deine Freundinnen und deine Nachbarn alle ihm dienen und alle ihm nachfolgen. Und dass ihr Kreise zieht und Kreise zieht und Kreise zieht, bis es immer größer wird und immer größer wird. Und Gott hat dafür ganz viel vor. Und ich habe heute Morgen in meiner Zeit ein Wort gelesen in Nehemia 9. Das habe ich noch nie vorher so gelesen, aber es hat mich so fasziniert. Und das möchte ich euch vorlesen. Zwei Schriftstellen nur. aus Nehemia Kapitel 9 von Vers 25. Und da heißt es von dem Volk Israel, und sie nahmen befestigte Städte ein und fettes Ackerland und nahmen Häuser in Besitz, mit die mit allerlei Gutem gefüllt waren, ausgehauene Zisternen, Weinberge und Olivengärten und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen es sich wohl sein durch seine große Güte. Nochmal, Vers 25. Und sie nahmen, und das ist diese Verheißung, die wir ja auch haben, dass wo immer unsere Fußsohlen sich hinsetzen werden, das Land hat Gott uns gegeben. Und das ist zunächst mal dein Haus, deine Familie, deine Verwandtschaft, dann deine Straße, dann deine Stadt. Und dann geht's immer weiter. Und da heißt es, du sollst und du nimmst befestigte Städte ein und fettes Ackerland und Häuser in Besitz, die mit allerlei Gutem gefüllt sind. Ausgehauene Zisternen, das heißt Wasserbehälter, Weinberge und Olivengärten und Obstbäume in Menge. Und du sollst essen und satt sein und fett und es dir wohl sein durch seine große Güte. Gott hat Überfluss für diese letzte Zeit bereit. Er hat alles bereit, damit Erweckung stattfinden kann. Er hat alles bereit, damit du hinausgehen kannst und ihm dienen kannst. Und wenn du das entdeckst, dann wirst du so aufgeregt, dann bist du nicht mehr zu halten. Und davon möchte ich euch ein bisschen jetzt ganz praktisch berichten, wie Gott das bis hierher in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, dass das eine sehr parallele Geschichte sein wird, wie viele von euch sich wiedererkennen werden und wo sie sagen, da bin ich auch, da bin ich auch gerade. Und zwar begann es noch in den letzten 3 Jahren, bevor ich nach Deutschland zurückkehrte. Unser drittes Kind kam zur Welt. Wir haben 3 Kinder, einen 17-jährigen Sohn, eine 13-jährige Tochter, Angelina, und dann noch einen 6-jährigen. Und als ich das dritte Kind zur Welt kam, da habe ich nach 18 Jahren Reisedienst mich niedergelassen in Westafrika, in Lagos, Nigeria, damit unsere Kinder endlich mal in eine Schule kamen, weil sie bisher immer von uns unterrichtet wurden. Und ich war in dieser Riesenstadt, die so zwischen 6 bis 8 Millionen Einwohner hat, das kann man nicht genau sagen, weil die Leute werden nicht gezählt. Und ich habe gesagt, Herr, was soll ich in dieser Stadt tun? Ich kam aus dem Dienst mit Suzette Hutting und den großen Evangelisationen und nun saß ich allein in dieser Stadt. Mein Mann war ständig im Reisedienst, einmal war er 8 Monate im Jahr weg. Und ich war also viel alleine. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte in dieser Stadt fruchtbar sein. Was kann ich hier tun? Und ich hatte das Bedürfnis, weil ich immer schon die Deutschen auf meinem Herzen hatte, dass die vielen deutschen Familien, die dort ansässig sind, zum Glauben kommen. Es gibt fast 1000 Deutsche in Lagos, Nigeria. Solltet ihr nicht glauben, aber es sind sehr, sehr viele Familien, die dort leben, zurzeit nicht mehr, weil viele sind gegangen durch die wirtschaftliche Lage. Aber es gab eine deutsche Schule dort, Privatschule mit 600 Schülern. Und es war also eine große deutsche Gesellschaft dort vor Ort, die sich dort niedergelassen hatte und die zum Teil sehr wohlhabend sind, weil das sind Firmenchefs, die dort sind, also von ihren Firmen ausgesandt, und das sind Leute, die dort leben. Aber fast keine Gläubigen darunter. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte gerne fruchtbar sein hier. Du darfst mich gebrauchen. Und dann passierte etwas Seltsames. Ich meldete die Kinder für die ersten beiden Kinder in der Schule an. Und wir kamen voller Freude da in diese Schule hinein und lernten wir so viele Familien kennen und so viele Kinder. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ich möchte den Leuten von Jesus sagen. Aber ich hatte keine Freiheit. Es war ganz seltsam. Ich habe im Tennisclub mitgemacht, ich habe im Kinderfest mitgemacht. Ich war so wie ihr wahrscheinlich auch alle so irgendwo in der Schule aktiv dabei, habe mitgeholfen. Kinder kamen zu uns ins Haus, wir gingen zu den Familien, wir lernten sehr viele Familien kennen. Aber es kam nie zu einer richtigen Bekehrung irgendeiner Person in meinem Umgebung. Ich war dann aktiv in einem Bibelkreis, der aber außerhalb dieser Community stattfand. Aber es war seltsam. Und ich habe ab und zu daran gezweifelt, ob mein Leben überhaupt so ein Zeugnis ist. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Und was ich nicht wusste, und das war die Weisheit Gottes, aber das hat er mir nicht gesagt. Bevor wir in der Schule ankamen und uns angemeldet hatten, ging ein Gerücht durch die Schule, dass jetzt Missionare in die Schule kommen werden, und die sind voll verrückt und extrem. Die kommen mit dem Bonke und der will die ganze Afrika im Blut waschen, und die haben Kriege angezettelt und die haben große Städte umgekrempelt und die haben politische Einflüsse gehabt im ganzen Kontinent, und diese Missionare kommen und passt alle auf. Und das wusste ich nicht. Und ich kam ganz unbekümmert und Gott sei Dank so unbekümmert in diese große Schule, als Mutter von 2 Kindern und 3 Kindern und habe einfach nur mitgemacht in allen Bereichen und habe schon versucht, ein Zeugnis zu sein mit meinem Lebenswandel, aber ich habe keinem einzigen gesagt, du brauchst Jesus. Und das war wichtig. Denn was passierte nach 2 Jahren? Da fragten uns plötzlich Eltern, was macht ihr in den Sommerferien, wenn ihr zurück nach Deutschland fliegt? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache eigentlich immer eine große Kinderfreizeit in Deutschland. Das habe ich schon seit vielen Jahren gemacht. Und wir laden dann über 100 Kinder nach Hamburg ein und sind so 1 bis 2 Wochen mit denen zusammen und lesen zusammen die Bibel und so eine normale Kinderfreizeit, wie ihr das kennt aus euren Gemeinden. Und das habe ich schon viele, viele Jahre gemacht und das war so eine Tradition geworden. Und das habe ich denen erzählt. Und dann haben die gesagt, das hast du uns noch nie erzählt. Ich sage, ach, ich weiß auch nicht, das war irgendwie nicht wichtig, euch das zu erzählen. Und dann fragten mich die Mütter, können wir unsere Kinder mitschicken? Dann habe ich gesagt, dann muss ich euch aber Folgendes sagen. Wir werden die Bibel lesen und wir werden beten mit den Kindern. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann dürft ihr sie gerne senden. Und das erste Jahr kamen über 30 Kinder aus Lagos, Nigeria und zum Teil mit ihren Müttern zu uns nach Hamburg in den Sommerferien. Und ich stand plötzlich vor ihnen und ich habe gesagt, mein Gott, so arbeitest du. Und ich habe gesagt, warum hat denn das so lange gedauert? Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, die mussten erst sehen an dir, wie du lebst. Und die durften nicht hören von dir, dass du sie zu Jesus ziehen willst, denn davor hatten sie Angst. Aber weil du das nie versucht hast, weil du nie jemanden gezogen hast, da waren sie jetzt so offen. Und sie haben alle ihr Leben Jesus übergeben. Und sie haben alle Jesus in ihr Herz aufgenommen. Das war so einfach. Sie waren so bereit, weil sie einfach gesehen hatten, keiner wollte sie bekehren. Aber Jesus Christus ist der Mittelpunkt meines Lebens und er ist das Zentrum. Und zu ihm durfte ich sie hinweisen. Und er hat sich um sie gekümmert. Und daraus ist eine ganze Welle in Lagos entstanden. Von wunderschönen Bekehrungen, von Familien, die zum Glauben kamen, von ganz neuen Gerüchten, die durch die Stadt gingen. Und ich konnte plötzlich sehen, wie Gott arbeitet. Und deshalb wundere dich nicht, wenn du manchmal für lange Zeit so wie auf einem Ast sitzt und nichts passiert. Gott wartet auf den Tag, wo er dich einsetzen kann. Und er kommt. Er wird dir Gelegenheit geben. Er wird dir Gelegenheit geben, dass du die Nachbarn und deine Freunde zu Jesus führen kannst. Zum Beispiel war da eine junge Frau, mit der habe ich mich sehr früh angefreundet, und die bekam plötzlich Krebs. Und zwar Brustkrebs. Und sie kam als erstes zu mir gelaufen und sie sagt, Gabi, fass meine Brust an. Oh, guck mal, ich habe Krebs. Und plötzlich brach ihre ganze Welt zusammen und ich wusste sofort, deswegen hatten wir einen Kontakt gehabt, damit ich ihr jetzt von Jesus sagen kann. Und ganz langsam, ganz zaghaft konnte ich ihr sagen, du kannst beten, du kannst Jesus in dein Herz aufnehmen. Er ist der Arzt der Kranken, er kann dir helfen. Und dann blieb diese Krebswucherung wirklich über 5 Jahre lang latent, also es ging, würde nicht viel schlimmer. Und sie ist dann auch wirklich zum Glauben gekommen und eines Tages, da hatte ich das Empfinden, jetzt wird es dramatisch. Irgendwie war da so ein Empfinden in mir, jetzt wird es schlimmer. Und tatsächlich, es ging plötzlich rapide bergab. Sie wurde hingelegt, sie konnte sich nicht mehr bewegen und der Krebs hat ihren ganzen Körper übernommen. Und dann habe ich gesagt, Herr, soll ich jetzt für Heilung beten für Sie? Was ist jetzt dran? Und dann hatte ich in meinem Herzen, nein, das ist mein Wille. Das ist alles okay so. Und dann verstarb sie. Aber ihre Kinder waren inzwischen zum Glauben gekommen. Und ihr Mann in diesen letzten Stunden, wo die Todesnot so schlimm war, kam auch zum Glauben. Und die ganze Familie kam durch diese Krankheit zum Glauben. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Aber ich hatte dann nachher den Eindruck, als wenn Gott zu mir sagte, wenn ich sie jetzt wieder erheben würde und sie würde wieder leben, dann würde sie mir nicht so feurig dienen. Denn sie war sehr in okkulten Sachen verstrickt gewesen und in Theater und in allen möglichen Sachen. Und es war so, als wenn Jesus sagt, ich habe so weit zugelassen und jetzt übergib es mir die Sache. Lass es sein. Und die ganze Familie kam zum Glauben, sie verstarb. Aber durch diese Aktion kamen viele andere Frauen zum Glauben, die dann einfach fragend wurden und sagten, warum lässt Gott so etwas zu? Und dadurch entstand wieder eine Welle. Und so hat Gott einfach gewirkt und gewirkt unter den Frauen. Gut. Das war also die Geschichte die letzten Jahre in Afrika und die waren sehr fruchtbar dadurch. Und ich habe mich dann sehr, sehr, sehr gefreut, als Gott zu uns sagte, es geht zurück nach Deutschland. Weil ich ja nun, und das habe ich euch gestern erzählt, gebetet habe, für jeden Afrikaner, der zum Glauben gekommen ist, sollen mindestens 10 Deutsche zum Glauben kommen. Mindestens 10 Deutsche. Und ich bin mit großer Freude in dieses Land zurückgekommen. Und wir bekamen dann ein wunderschönes Angebot von Gott. Mein Mann hatte nämlich den Wunsch, weiterhin in Afrika zu bleiben und ich hatte den Wunsch, nach Deutschland zu gehen. Und da musste Gott jetzt irgendwie eine Lösung finden für diese Situation. Und mein Mann war schon klar, dass wir beide eine Gemeinde in Deutschland leiten würden, Aber er hatte diesen Wunsch, er wollte gerne in Afrika bleiben. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott das auch tun würde. Wisst ihr, die Wünsche unseres Herzens, die kommen von Gott. Wenn dein Leben in Heiligkeit und in Reinheit geführt wird, dann gibt er dir Wünsche, die sind manchmal so herrlich und so groß und er wird sie erfüllen. Und dann kam Reinhard Bonke, der ja damals unser Chef war und bei dem wir angestellt waren, kam zu uns und sagte, ich habe einen ganz seltsamen Eindruck, ich muss ihn euch ganz schnell mitteilen. Wisst ihr was, wäre das nicht eine Lösung, wenn dein Mann viermal im Jahr nach Afrika kommen würde und würde die Evangelisation weiterleiten und ihr würdet trotzdem in Deutschland eine Gemeinde übernehmen. Und mein Mann hat einen Luftsprung gemacht, er war der glücklichste Mann der Welt und ich war die glücklichste Frau der Welt, weil ich wusste, ich bin da jetzt, wo Gott mich haben will, nämlich in meinem eigenen Land, in Deutschland. Und so geht mein Mann viermal im Jahr noch nach Afrika und dient dort in den Evangelisationen. Er fliegt jetzt in diesem Monat wieder raus und ich darf ab und zu mitfliegen und miterleben, was Gott dort tut. Und wir dürfen hier in Deutschland gleichzeitig eine Gemeinde bauen und ein Werk aufbauen. Und wir haben dann eine Gemeinde übernommen in Hamburg-Neugraben, die sehr alt war, 50 Jahre lang eine Pfingstgemeinde, die von meiner Oma gegründet wurde und mein Vater hatte die schon weitergeführt. Und da haben wir erstmal ganz viel Staub aufgewirbelt, weil ihr könnt euch das vorstellen, die hatten den Weg in den Himmel ganz sicher und die wussten genau, wie es geht und die saßen immer in ihren Stühlen und die sangen auch so und da haben wir also alles Mögliche erstmal verändert, ohne dass wir es gemerkt haben. Wir sind aufgestanden und wir haben getanzt beim Anbetung und wir waren lebendig und voller Feuer und Kraft und ich habe viel zu laut gepredigt. Die fanden das also schrecklich, wie laut ich war, weil ich ja vorher gewöhnt war, in Afrika zu vielen Tausenden von Frauen zu sprechen und jetzt so laut in diesen Saal hineinzurufen, Halleluja, Jesus lebt! Und das war alles ein bisschen viel und so musste ich lernen, erst einmal wieder ganz langsam zu werden. Und ich habe manchmal gesagt, Herr, das halte ich hier nicht aus. Du musst hier jetzt etwas tun. Es muss sich was verändern. Und ich bitte dich, dass du eingreifst. Herr, es braucht eine Veränderung in diesem Land. Gott hatte vor vielen Jahren zu mir gesprochen, in einer Gebetszeit, und hatte gesagt, ich möchte in Deutschland ganz große Zentren haben, wo meine Herrlichkeit zu sehen ist. Und das soll kommen und das wird kommen. Und da sollen die jungen Leute hineinströmen. Und da wird Leben sein und da wird Aktion sein. Und da werden meine Heilungswunder sein und alles das soll geschehen in diesem Land. Und mit dieser Vision kam ich zurück. Das erste Jahr haben wir sehr viel gearbeitet und renoviert und getan und verändert. Und eines Tages, da traf mich die Nachricht in der Zeitung. Ein junger Mann, nur 3 Kilometer entfernt von uns, hat sich das Leben genommen, stand in der Zeitung, und er hatte sich vor den Zug geworfen, vor die S-Bahn, und einen Brief geschrieben und hat gesagt, in dieser Stadt herrschen solche furchtbaren Zustände. Wir werden von der Mafia oder von einer Gang von Russen oder wer immer das sind eine ausländische Gruppe, werden wir ausgenommen, unterdrückt, und die zocken uns ab und ich komme nicht raus und keiner kann mir helfen, die Polizei auch nicht. Und jetzt lesen wir sowas in der Zeitung ja täglich. Das bewegt uns nicht immer, aber als die Nachricht las, das traf mein Herz, aber so massiv, dass ich sagte, mein Gott, wo sind wir Christen eigentlich? Da 3 Kilometer von meinem Haus schmeißt sich ein 17-jähriger, bildhübscher Junge vor den Zug, weil er keinen Ausweg sieht. Und hier sitze ich 3 Kilometer entfernt und ich habe eine Antwort. Und wie kriege ich sie zu ihm? Und in dem Moment sagt der Geist Gottes zu mir, fahr da rein und predige den Leuten von mir. Und wisst ihr, dann tu das sofort. Das habe ich gemacht. Ich bin in mein Auto gestiegen, ich bin reingefahren in diesen Stadtbezirk. Da war ich noch nie gewesen, also jetzt so bewusst, dass ich die Straßen kannte, und bin einfach erstmal durchgefahren. Habe gesagt, Herr, hier bin ich. Du kannst mich jetzt gebrauchen, was immer du tun willst. Du mach das. Ich bin jetzt hier bereit. Und dann kam der nächste Eindruck, während ich dort im Auto saß, du brauchst eine Halle, damit du zu den Leuten predigen kannst. Hab ich gesagt, Herr, ich weiß überhaupt nicht, ob es hier eine Halle gibt in dem Stadtteil. Du musst mich jetzt führen. Und dann habe ich den Pastor getroffen des Ortes. Und dann habe ich gesagt, Sie wissen auch bestimmt, wo es hier eine Halle gibt, in diesem Ort. Ich brauche eine Halle. Und dann sagt er, ja, ich komme gerade vom Schuldirektor der größten Schule. Kommen Sie mal mit. Und dann sind wir zusammen zum Schuldirektor gegangen und ich sitze vor dem Schuldirektor, der mich überhaupt nicht kennt. Ich habe meine Kinder nicht in der Schule. Und er sagt, Sie wollen eine Halle haben, wofür? Und ich sage, ich möchte zu jungen Leuten sprechen. Ich möchte Veranstaltungen für junge Leute in dieser Stadt halten. Sagt er, wie oft wollen Sie die Halle haben? Habe ich schnell überlegt, habe ich gesagt, jede Woche. Nee, so viele Mitarbeiter kriege ich nicht so schnell zustande. Aber ich sage, jeden Monat. Wie lange wollen Sie die Halle haben? Ich sage, geben Sie mir für ein Jahr. Gut, sagt er, kein Problem, können Sie haben. Und schon hatte ich eine Halle. Und ich habe gedacht, ich träume. Und da habe ich gesagt, Herr, jetzt habe ich eine Halle. Jetzt bin ich hier in der Stadt und die Jugendlichen sind alle umherum. Und was jetzt? Wo ist der nächste Schritt? Und dann bekam ich den Eindruck, da ist ein Team, die machen schon Straßeneinsätze und die werden zu dir kommen und die werden dir jetzt helfen. Und es kam tatsächlich so, dass dieses Team sich bei mir gemeldet hat. Die haben angefaxt und haben gesagt, wir möchten gerne in Hamburg mit Straßeneinsätzen anfangen. Kannst du uns eine Halle besorgen? Und ich habe nur zurückgefaxt und habe gesagt, Leute, kommt. Die Halle steht schon. Einmal im Monat ist sie frei. Ihr könnt sofort anfangen. Und dann stand ich da und habe gesagt, Herr, was ist jetzt der nächste Weg, den ich gehen soll? Was ist der nächste Schritt? Und es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag im Gebet bin. Ich habe nicht so viel Zeit wie Suzette und andere. Und Suzette hat auch nicht viel Zeit. Das ist so in so einem kurzen Moment während der Arbeit. Ich habe 3 Kinder, ich habe einen Haushalt, Gemeinde und viele andere Bereiche, die ich auch noch tätig bin. Ich habe einfach nur gesagt, Herr, was ist der nächste Schritt? Einfach so, während ich gehe, während ich mit Gott rede. Und der nächste Schritt war, der Herr hat gesagt, du musst durch die Stadt gehen und du musst die Stadt im Gebet einnehmen. Du musst durch die Straßen gehen und anfangen zu beten. Ich habe gesagt, Herr, da hast keiner Zeit, mit mir zu gehen. Das sind alles junge Mütter, das sind alles ältere Frauen. Wer kann mit mir gehen? Und ich habe gesagt, Herr, du musst die Leute senden, du musst mir helfen jetzt. Ich habe nichts, was ich tun kann. Und ich kriegte einige Tage später einen Anruf aus Bad Gandersheim von Mario Neugebauer. Und er rief an und er sagt, wir von der Bibelschule planen einen Einsatz für Hamburg und wir möchten einen Gebetseinsatz machen. Und wir haben in einer der Gemeinden Hamburgs angefragt und die haben keine Zeit, weil das nicht in ihre Planung passt. Und sie haben mir deine Telefonnummer gegeben. Würde das bei euch passen? Und ich habe gesagt, Mario, du kommst zu keinem besseren Zeitpunkt als in diesem Moment. Wir kannten uns nicht. Wir hatten uns noch nie getroffen. Er kannte mich nicht, ich nicht ihn. Ich habe gesagt, kommt mit eurer Bibelschulklasse in unsere Gemeinde. Wir sind bereit für Gebetseinsätze. Und dann haben wir vor genau einem Jahr die 2. Klasse gehabt von der Bibelschule hier. Und das war eine ganz große Explosion. Die kamen zu uns in die Gemeinde. Wir haben auch Unterkünfte. Wir haben 150 Gästebetten. Wir haben auch noch eine Pension. Und die kamen zu uns. Und dann habe ich einfach nur gesagt, Leute, da ist ein Stadtteil, den hat Gott mir verheißen, den will er erreichen. Und da müssen wir die jungen Leute erreichen. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir durch die Stadt geht. Und wir haben einfach Karten verteilt von der Stadt, ganz normale Straßenkarten, die haben wir kopiert. Und dann haben wir uns in 4 Teams aufgeteilt. Und dann habe ich gesagt, nehmt diese Karte, dieses Stadtteil gehört euch, betet den durch. Und dann bin ich auch mit einem Team marschiert. Und wir erkannten die Straßen nicht. Und wir sind dann durch die Stadt marschiert, einfach so, im Spaziergangsstil. Und haben angefangen zu beten, Vater im Namen Jesu, diese Straße soll dir gehören. Was ist in dieser Straße dran? Und dann fingen wir an, für die Familien zu beten, für Frauen, die missbraucht sind. In einer anderen Straße fingen wir an, plötzlich für die jungen Leute zu beten. Und dann kamen wir an eine Halle, Schulhalle, und dann fingen wir an zu sagen, und im Namen Jesu, wir rufen die Jugendlichen vom Norden, vom Süden, vom Westen, vom Osten, die sollen kommen in diese Halle, die sollen von der Herrlichkeit Gottes getroffen werden. Und schließlich kamen wir in eine Straße, die war so dunkel und düster, aber so voll mit Gebäuden, da wohnen 1000 Familien. Und wir sind da durchgegangen und ich kann mich erinnern, dass Mario stehen blieb und sagte, hier müssen wir länger beten. Und dann haben wir angefangen zu beten, über eine halbe Stunde. Und das war so finster an dem Ort. Wir haben gesagt, Herr, was immer hier diese Geister sind, die diese Straße beherrschen, wir bitten dich, dass du uns hier einen Durchbruch gibst, eine Freiheit gibst. Und wir haben angefangen, gegen diese Mächte der Straße zu beten, dass sie weichen müssen und dass diese Straße weich wird und offen wird für Jesus. Und vor einem Jahr war die Bibelschulklasse wieder bei uns. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr habt es nicht geglaubt. Ihr könnt es kaum glauben, aber wisst ihr, was passiert ist? Genau an den Orten, wo wir gewesen sind, haben wir heute regelmäßige Versammlungen. Da kommen die jungen Leute zusammen, wo wir für junge Leute gebetet haben. In der Straße, wo die Dunkelheit so schlimm war, die Straße wurde nicht mal mehr von der Polizei betreten. Das war eine Straße, wo die ganzen Kriminellen leben und die Familien, die so tief abgesunken sind in Asozialität, dass also dort furchtbare Zustände herrschen. Dort sind junge Kerle, die tyrannisieren jede Familie und zocken die täglich ab. Und da sind Zustände in dieser Straße, dass die Bürger der Stadt nicht in diese Straße gehen. Also es ist wirklich wahr, ich habe es nicht glauben wollen. Du kriegst keinen von der Stadt in die Straße hinein. Die sagen, da gehe ich nicht rein. Die ist zu gefährlich. Und dann habe ich die Sozialarbeiter gefragt und gesagt, sag mal, was ist mit der Straße los? Und dann haben die gesagt, weißt du was, da würde ich nie ein Auto reinfahren. Niemals mein Auto reinfahren. Ich parke mein Auto 3 Kilometer oder 2 Kilometer entfernt. Und dann gehe ich da rein, wenn ich da rein muss, zu den Familien. Und genau in die Straße hat Gott uns geschickt. Und da hat er gesagt, wenn ihr in diese Straße geht, kommt mit meiner Liebe in diese Straße hinein. Kommt mit meiner Herrlichkeit da hinein. Kommt mit meiner Autorität da hinein. Und wie haben wir das gemacht, ganz konkret? Und das sage ich einfach nur, um euch zu ermutigen. Ihr könnt wirklich eure ganze Umgebung verändern, wenn ihr so mit dem Heiligen Geist euch einlasst und ihn bittet, dass er euch Ideen gibt. Ich hatte dann die Idee, wir machen dort ein großes Grillfest. Es war gerade Sommer. Und wir haben einfach Schilder aufgestellt und haben gesagt, alle sind eingeladen zum Grillfest. Und damit das nicht umsonst ist, weil sonst kommt so eine Hamsterei los, dann kommt jeder und greift nur zu, haben wir gesagt, 50 Pfennig für ein Würstchen und für ein Getränk. Nur so, um ihnen zu sagen, eine Kleinigkeit müsst ihr bezahlen, aber ihr seid eingeladen, ihr seid unsere Gäste. Und wir haben große Tische aufgebaut und wir haben angefangen mit großen Grillwürstchen und wir sind mit 20 Mann da rein in die Straße und haben angefangen, die Leute einzuladen. Und es kamen über 300 Leute aus den Häusern zu diesen Grillständen und haben gegessen. Und jetzt hatten wir plötzlich diese riesige Mannschaft von Leuten. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt gibt die nächste Strategie. Wie kriegen wir die Leute? Und wir hatten uns ein PA-System mitgenommen, also so ein Mikrofon und so einen kleinen Lautsprecher. Und dann habe ich einfach das Mikrofon erfasst und habe gesagt, würden Sie sich alle mal ein bisschen hier gruppieren, damit wir Ihnen was mitteilen können. Und in dem Moment kam ein betrunkener Mann auf mich zu. Und er sagt, du willst uns jetzt von Jesus erzählen, oder? Und habe ich gesagt, genau das. Sagt er, das will ich jetzt hören. Sag ich, kommen Sie her, können Sie hören. Und dann habe ich mit diesem Mann ein Zweiergespräch geführt über Jesus und habe ihm erzählt, dass es ein Fest gibt im Himmel, das für alle bereit ist und dass jeder eingeladen ist und dass wir im Himmel das so herrlich haben, und habe ihm den Himmel beschrieben mit den schönsten Farben und habe gesagt, es gibt einen Gott, der hat euch lieb und er hat für jeden von euch ein neues Kleid, ein ganz neues, herrliches Kleid. Und wenn ihr das haben wollt, und in dem Moment sagt der Betrunkene zu mir, das brauche ich! Und habe ich gesagt, genau, das brauchen Sie. Sie brauchen dieses neue Kleid. Wollen Sie das Kleid haben? Ja! Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, es ist ganz einfach, den Himmel zu erleben. Wir dürfen Jesus in unser Herz einladen. Und ich habe das so ganz simpel erzählt, wie eine Kinderstunde. Aber keiner hat sich berührt von der Stelle. Da waren viele Erwachsene und viele Kinder. Und das waren Menschen, die noch nie das Evangelium so gehört haben. Das konnte man richtig spüren. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr jetzt alle mitbeten wollt, dürft ihr es tun. Es ist ganz freiwillig. Aber ihr könnt jetzt Jesus einladen in euer Herz. Ihr dürft ihn bitten, dass er kommt und er vergibt euch alles, was ihr getan habt. Und es gibt einen neuen Anfang, ein neues Leben und es gibt eine Ewigkeit, die für euch ist. Und es gibt so viele Chancen, die Gott für euch hat. Und dann haben wir das Gebet zusammengesprochen und alle haben mitgebetet. Und ich habe es richtig lang gemacht. Ich habe gesagt, Herr, und wir bitten dich, dass du uns das Stehlen vergibst und das Lügen und das Betrügen. Und ich habe gesagt, jetzt alles rein, was sie brauchen, damit sie das alles mitbeten. Und der Betrunkene neben mir, der hat ganz laut mitgebetet. Und als wir fertig waren, habe ich gesagt, so, und jetzt habt ihr das in eurem Herzen, wenn ihr das glauben könnt. Jetzt habt ihr Jesus in eurem Herzen. Und da fing dieser Betrunkene an zu weinen. Er sagte, gib mir das Mikrofon. Und dann nahm er das Mikrofon von mir und er sagte, ich bin jetzt ein erretteter Mann. Wisst ihr was, wenn ich jetzt sterbe, komme ich in den Himmel. Ich will, dass ihr das alle wisst. Ich bin ein Mann, der jetzt in den Himmel kommen kann. Und er hat die Schlusspredigt gepredigt. Und das war so stark, wie das rauskam aus diesem Mann, der vorher so voll betrunken war und plötzlich die Liebe Jesus empfangen hat. Ich habe gesagt, mein Gott, was tust du hier? Du bist so groß. Du gebrauchst alles. Du willst die Menschen erreichen auf dieser Straße. Und schon sprechen wir zu ihnen, schon predigen wir zu ihnen. Und seitdem, seit mehreren Monaten jetzt, haben wir jeden Sonntagabend dort einen Gottesdienst für die Leute dieser Straße. Kein Mensch von außerhalb kommt da rein. Und die Omas und die Mütter fragen mich immer wieder, warum kommen Sie in unsere Straße? Wieso wagen Sie es, hier reinzukommen? Das hat noch keiner gemacht. Und wir dürfen ihnen einfach sagen, wisst ihr, wir haben euch lieb. Wir haben euch einfach lieb. Wir möchten mit euch Gemeinschaft haben. Und die meiste Arbeit, die wir haben, oder das meiste, was wir tun, ist, wir nehmen die Kinder und wir nehmen sie in den Arm. Da sind unzählige von Kindern, manchmal 80 Kinder. Wir nehmen sie einfach immer wieder in den Arm. Und wir lernen sie mit den Namen kennen und wir lernen ihre Geschichten kennen. Und wir beten mit ihnen. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir sagen, wenn jetzt deine Mama zu Hause krank ist, dann geh zu ihr hin und leg die Hände auf sie und bete für sie, dass Jesus sie heilt. Und diese Kinder gehen im Glauben zurück in ihre Häuser und die tun das, was wir ihnen sagen. Und das ist so einfach. Wir haben lauter kleine Missionare, die nach der Kinderstunde wieder rauslaufen und wieder hineingehen in die Häuser. Und wir beten, dass der nächste Schritt sein wird, dass wir in die Häuser dürfen, zu diesen Leuten. Und während ich hier saß in der Konferenz hier vorne, habe ich gesagt, Herr, warum bin ich noch nicht in den Häusern? Und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, die Leute stehen alle hinter der halb geöffneten Tür. Sei ein bisschen geduldig. Die beobachten dich ganz genau. Was du tust, was du wirklich vorhast. Aber wenn sie vertrauen können, dann öffnen sie dir die Türen. Und dann kannst du in jede Tür reingehen. Und wisst ihr, was ich glaube, was wir dahinter sehen werden? Ein Elend. Das ist so unbeschreiblich. Da sind Frauen eingesperrt. Da sind Frauen vergewaltigt von viele, viele Jahre schon. Die kommen gar nicht mehr raus. Ich habe eine Frau davon getroffen. Die darf nicht aus der Wohnung raus. Sie kam nur zufällig mit ihrem Kinderwagen vorbei. Ich habe sie auf eine Tasse Kaffee eingeladen und gesagt, komm, setz dich doch mal einen Augenblick hin. Sie konnte kaum ein Wort Deutsch. Dann habe ich gesagt, wie lange lebst du in unserem Land? Sie sagte, 18 Jahre. Und ich sage, warum sprichst du denn so schlechtes Deutsch? Sagt sie, ich darf mit niemandem reden. Ich sage, hast du eine Freundin? Hast du jemanden, mit dem du irgendwo mal zusammen bist? Sie sagt, niemanden. Ich
habe die angeguckt. Ich glaube, ich habe ganz entgeistert geguckt. Ich habe noch nie in meinem Leben so jemanden getroffen. In unserem Land, der keinen Kontakt hat, der in Isolation in seinem Zimmer hängt und ein Kind hat. Und solche Frauen sind vor deiner Tür und vor meiner Tür. Und Jesus will, dass wir da reingehen zu ihnen, dass wir ihnen dienen. Wie, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nur, dass wir ganz praktisch sein müssen. Wir werden ganz einfach hineingehen und ihnen sagen, ich bin interessiert, darf ich dir irgendwie helfen? Darf ich für dich etwas tun? Kann ich dir das Kind mal abnehmen? Kann ich dir einen Weg erleichtern? Kann ich dir irgendwie helfen? Wir müssen ganz praktisch sein. Aber Jesus wird uns helfen, dass wir da hineinkommen, in diese Häuser, in diese Türen. Und dann bekam ich eine Verheißung von Gott. Und er hat gesagt, wenn diese Straße geöffnet ist, dann ist das der Schlüssel für diese Stadt. Und dann werde ich dir das Größere geben. Und du musst treu sein in dem, was du jetzt tust. Und dann wurde die Arbeitslast, weil wir dann mehrere Einsätze hatten. Wir haben dann angefangen, in dieser Schulhalle, von der ich euch am Anfang erzählte, die ich jetzt ein Jahr und jetzt schon das zweite Jahr habe, haben wir angefangen mit einem ganz ungewöhnlichen Stil, der mir auch erst im ersten Moment nicht ganz geheuer war, und zwar mit Diskotheken. Wir haben eine christliche Diskothek daraus gemacht. Und das ist was ganz Tolles. Ich erzähle euch warum. Die Musik, die wir da abspielen, ist nur christliche Musik. Da kommt keine Musik rein mit einem falschen Geist. Und ich habe einige der Musiker kennengelernt, die diese Musik machen. Zum Teil Technomusik und Rockmusik. Und die machen diese Musik und die beten, während sie die Musik machen. Genauso wie die Rock'n'Roll-Leute das machen mit negativen Sprüchen, machen die das mit ganz wunderbaren Befreiungssprüchen. Wisst ihr, was diese Musiker sagen? Das Blut Jesu Christi kommt zwischen die Sünde und diese Kinder. Und das Blut Jesu Christi bedecke die Kinder. Und der Herr ist der mächtige Herrscher. Und die Kinder sollen freigesetzt werden von ihren Bindungen. Und sie sollen herauskommen aus der Dunkelheit in das Licht Jesu Christi. Und sie setzen mit der Musik letztendlich einen geistlichen Kampfführung ein. Und wenn du in diese Disco gehst und es darf nicht geraucht werden und nicht getrunken werden und es darf auch keine Ecstasy genommen werden und auch keine Betrunkenen sind zugelassen. Nur die Jugendlichen, die kommen wollen. Und die wissen ganz genau, dass wir sind, denn wir predigen auch während der Disco. Es ist also nicht so, dass wir sie nicht benutzen. Aber sie kommen rein, weil Musik sie anspricht und weil sie von Musik angezogen werden. Und sie kommen rein, weil sie diese Atmosphäre leben und lieben. Und da kommen zum Teil 160 Jugendliche rein und das sind Banden. Und die Polizei ist gekommen zu uns. Mein Mann und mir, sehr kurz nachdem wir angefangen haben, und haben gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie da machen? Das sind Banden, die haben wir nicht mehr im Griff. Die haben Waffen, die sind gewalttätig, die bekämpfen sich gegenseitig. Und ich habe gedacht in meinem Herzen, ihr wisst ja gar nicht, für was ich gebetet habe. Ich habe gebetet, dass die Bandenführer reinkommen. Ich möchte nämlich die Bandenführer zu Jesus führen und die sind jetzt da drin. Und da stehen türkische und russische und albanische Bandenführer mit ihren Banden und die kommen da rein. Und dazwischen sind dann Mädchen und alles Mögliche gemixt. Und das ist ein ziemliches Sammelsurium von Jugendlichen, die da stehen. Aber wisst ihr, wenn ich die sehe, dann ist mein Herz, das ist so aufgeregt. Ich sage, das ist die neue Gemeinde. Das ist die neue Gemeinde. Die neuen Pastoren, die neuen Evangelisten, die neuen Propheten. Das ist die neue Gemeinde in Deutschland. Amen. Und jetzt stand die Polizei bei uns zu Hause. Mein kleiner Sechsjähriger war ganz aufgeregt, hat alle seine Freunde gerufen. Da sind Polizisten bei uns im Haus, die haben echte Pistolen. Und es waren gleich 4 von denen. Und die kamen sehr ernst und sie sagten, wissen Sie, was Sie da eigentlich tun? Und haben wir versucht zu erklären, ja, wir wissen das schon, was wir da tun. Wir möchten den Jugendlichen etwas bieten, was sie ganz dringend brauchen, nämlich einen Sinn für ihr Leben. Und dann haben sie uns versucht, eindringlich zu warnen, dass wir da uns ja nicht einlassen, denn das sei doch sehr gefährlich. Und ob wir denn wirklich da uns bewusst sein der Gefahr, in der wir sind. Und das haben wir ihnen versucht zu erklären, dass wir da nicht übermütig sind, aber dass wir das schon in einer Verantwortung tun. Und dann hat die Polizei uns Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, wissen Sie was, wir möchten Ihnen helfen. Wir werden immer da sein, wenn Sie einen Einsatz machen. Nicht um Sie zu stören, sondern um Sie zu schützen. Und jetzt, wo immer wir im Einsatz sind, haben wir die Polizei dabei. Und wir haben ein ganz super Verhältnis mit denen. Die Jugendlichen akzeptieren die voll. Die sagen, hey Bulle, bist du wieder da? Und klopfen die auf die Schulter. Aber die Polizei hat trotzdem noch Autorität. Die wissen ganz genau, solange die da sind, darf es keine Messerstecherei geben, darf es keine kriminellen Sachen geben. Die passen auf. Und daher ist noch nichts passiert. Nicht, weil die Polizei da ist, sondern weil wir Engel. Wir haben die Fürsten des Himmels da stehen. Und ich sage euch, das könnt ihr spüren. Halleluja. Und das ist auch, weil es die Polizei spürt, dass da etwas ist, was man nicht beschreiben kann. Und Daniel Jacobi war bei uns gewesen vor dem letzten Einsatz. Der ist hier aus Bad Gandersheim und er ist im Lobpreis tätig gewesen oder tätig. Und er hat so ein Gespür für geistliche Musik. Und ich wusste nicht, dass er da war. Und er kam zu mir nachher und hat gesagt, Das ist ja unbeschreiblich hier. Hier ist die Gegenwart Gottes so stark. Sagt er, ich mag den Stil der Musik gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich bin eher ein Lobpreisspieler. Aber er sagt, hier kann man die Gegenwart Gottes spüren. Sagt er, weißt du was? Als ich da in dieser Tanzatmosphäre war, wo die Jugendlichen dann tanzen, das war so, als wenn Gott den Himmel ganz weit offen hat. Und als wenn man Gottes Stimme hören kann. Das ist so eine starke Gegenwart Gottes. Und genau das empfinde ich auch, wenn ich da bin. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da sind diese Blitze und Blitze und Donner und Nebel und was da alles zugehört. Jede Menge Licht. Aber wisst ihr, was so lustig ist? Mein Mann ist der Pastor der Gemeinde. Unsere Ältesten, alle helfen mit. Unsere gesamte Gemeinde ist involviert. Nur alle, die über 50 sind, sind nicht erlaubt, damit die Jugendlichen wenigstens noch kommen. Und zwar mein Mann und unser Ältester, die sind draußen die Rauschmeißer, das nennt man da so, ne, an der Disco draußen. Die stehen da draußen, damit sie aufpassen, dass keine Betrunkenen reinkommen. Dann stehen überall von uns Mitarbeiter aus der Gemeinde hinter der Bar, wo es nur alkoholfreie Getränke gibt und die tollsten Drinks. Wir haben also so einiges erfunden, wie man die mischt. Und dann auf der Tanzfläche, dann tanzen noch einige von unserer Gemeinde und dann diese ganzen Jugendlichen dazwischen. Und ich sage immer, so habe ich mir das vorgestellt, dass wir Mission machen auf eine ganz neue Weise, auf eine radikale Weise. Und die jungen Leute sind tief beeindruckt. Die fragen immer wieder, wieso macht ihr das? Und wir haben von verschiedensten Stellen jetzt ganz, ganz tolle Resonanzen bekommen. Wisst ihr, der Bürger oder Ortsamtsvorsteher dieser Stadt, der so der Bürgermeister ist von Hamburg, der hat gesagt, ich finde es fantastisch, was Sie machen. Und ich möchte Sie unterstützen. Und was immer Sie brauchen, würde ich Ihnen gerne geben. Und ich habe gesagt, Sie können mir noch eine Halle geben. Ich würde gerne noch eine Halle haben. Und dann hat er mir die große Aula gegeben, wo über 400 Leute reinpassen. Und da fangen wir jetzt mit Celebration-Gottesdiensten an. Das heißt, mit Lobpreis auf eine neue Art und Weise. Nicht evangelistisch nur, sondern auch erst einmal, damit die Jugendlichen reinkommen und begeistert werden von dem, was wir tun. Und dann wollen wir sie mit der Zeit zu Jesus führen. Und dann hat er mir die Halle gegeben. Und dann sagt er, wissen Sie was? Sie brauchen viel mehr Medienarbeit. Ich möchte Ihnen helfen, dass Sie auch in die Medien reinkommen, dass Sie in die Zeitung reinkommen. Wir bekommen so viele offene Türen von allen Seiten und das ist alleine Gott, der dahinter steht. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, dann öffnet sich das Land. Ich bekam dann eine ganz lustige Einladung und zwar zu unserer evangelischen Kirche. Der Kirchenvorsteher der evangelischen Landeskirche hat angerufen und hat gesagt, ich möchte Sie gerne mal kennenlernen. Wie sollte ich Sie auch? Und dann haben die eine große Sitzung gemacht, da haben sie ihre ganzen Ältesten da zusammengerufen von der Kirche, die ganzen Kirchenvorsteher von der evangelischen Kirche und ich meine, die haben viel Einfluss bei uns im Norden. Und er hat gefragt, was ist ihre Absicht für diese Stadt? Da habe ich gesagt, wissen Sie was, Jesus Christus. Sagt er, was wollen Sie machen? Sind Sie eine Sekte oder was wollen Sie machen? Dann hat er mich ganz streng gefragt und geprüft, wie treiben Sie Ihr Geld ein? Ich habe gesagt, wir treiben gar nichts ein. Wir sind dankbar für jede Spende, die einkommt. Wie könnten Sie das alles finanzieren? Und es kamen Fragen und Fragen und Fragen und es kam ein Geschieße. Und ich war an dem Tag so voller Freude. Ich hatte so Gott erlebt. Und ich habe begeistert Ihnen erzählt. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Lassen Sie uns doch zusammenarbeiten. Oh, sagt er so schnell. Ich habe gesagt, ja, lassen Sie uns doch Jesus im Zentrum sein. Und ich verspreche Ihnen, ich werde nichts über Taufe predigen, damit wir uns nicht ins Gehege kommen. Aber lassen Sie uns Jesus im Zentrum sein. Und dann möchte ich Sie noch etwas bitten. Ich sage, Sie haben so viele Kirchengebäude in dieser Stadt. Und ich weiß, Sie haben keine Mitarbeiter. Und Sie haben auch niemanden, der da hilft. Und er sagte, das ist genau der Fall. Die haben ein riesiges Jugendhaus dort und das haben sie geschlossen, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben. Und weil da auch so viele Konflikte entstanden waren, dass sie nichts mehr tun konnten. Und da habe ich gesagt, geben Sie mir doch bitte Ihre Häuser. Wenn Sie mir die Schlüssel für Ihre Häuser geben, dann füllen wir die Häuser. Und wisst ihr was, das hat er gemacht. Der hat uns einen Schlüssel gegeben, wir dürfen die Kirchengebäude benutzen, wir können da reingehen und wir dürfen predigen und wir dürfen zu den jungen Leuten sprechen. Weil die Räume stehen alle leer. Und so stehen die Räume leer in deiner Stadt. Und ich sage dir, wenn du anfängst, mutig rauszugehen, und da kannst du ruhig eine Frau sein, und du lässt dich von Gott gebrauchen, da kannst du ganz schnell so viel erleben mit Gott, dass er die Menschen führt und dass er sie bringt. Die Vision geht aber noch wesentlich weiter. Gott hatte zu mir gesagt, da soll auch ein großes Zentrum noch entstehen, wo die jungen Leute wirklich auch aufgefangen werden. Wir haben zwar jetzt diese Hallen, inzwischen haben wir 3, aber es soll auch noch ein Zentrum entstehen. Und ich weiß, es ist gefährlich mit Visionen, wenn wir nur nach der Vision gehen. Aber Gott redet nun mal durch Vision. Und das haben wir heute gehört. Wenn du ein Rhema-Wort empfängst, musst du anfangen, das zu glauben. Und du fängst erstmal an, das Wort zu empfangen. Und das ist manchmal sehr fremd am Anfang. Du denkst, soll das wirklich wahr sein? Soll das von Gott sein? Dieser Wunsch in mir, da etwas zu tun? Aber wenn du das anfängst zu empfangen und sagen, Jesus, ich will das tun. Ich will das tun. Hilf mir und gib mir Weisung. Gib mir Richtung. Dann wird er das immer realer werden lassen in deinem Herzen. Und so war das bei mir. Ich hatte das Empfinden oder das,
den Eindruck, dass Gott sagte, da steht ein Gebäude leer und das Gebäude könnt ihr beziehen. Und dann bin ich durch die Stadt gefahren eines Tages, wo ich so einen Augenblick Zeit hatte und habe gesagt, Herr, jetzt gucke ich mir mal die Stadt an und jetzt suche ich mir mal ein Gebäude aus. Und habe rumgescherzt im Auto und gesagt, das finde ich nicht schön und das ist nett und ach, das wäre auch ganz toll, aber das nicht. Und in dem Moment sagt der Heilige Geist zu mir, willst du wirklich wissen, was der Plan Gottes ist? Und ich habe gesagt, oh Herr, vergib mir, ich habe kein Recht zu scherzen. Und dann stand ich vor einem riesigen Objekt, einem riesigen Gebäude. Und habe ich gesagt, Herr, aber doch nicht das hier. Und in dem Moment kam der Heilige Geist und sagte, ja, genau das ist es. Ich will, dass du das Gebäude einnimmst. Ich will, dass du anrufst bei den Leuten und du kannst dich da melden und du wirst sehen, was ich tun kann. Und dann habe ich ans Telefon gegangen, das ist eine Riesenfirma, habe da angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne wissen, was sie mit dem Gebäude vorhaben, dort in dieser Stadt. Und dann sagt er, wieso rufen sie gerade in diesem Moment an? Sag ich, weiß ich nicht. Sagt er, wir sind gerade in einer Vorstandssitzung und wir müssen entscheiden, was mit dem Gebäude entstehen soll. Wir wissen es nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen sagen, ich glaube schon, dass ich weiß, was man damit machen kann. Nämlich ein Jugendhaus, ein Haus für die jungen Leute und für unsere Generation, die jetzt überall auf der Straße ist. Sagt er, damit haben wir uns noch gar nicht auseinandergesetzt. Das ist nämlich für Computerherstellung erbaut worden. Und die haben dann diesen ganzen Sitz versetzt in ein anderes Land der Welt und haben dieses Gebäude leer stehen. Es ist nagelneu und es ist erstellt und es ist ideal. Es steht genau an einer Autobahnausfahrt, direkt in dem Zentrum, wo wir arbeiten. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, Gottes Pläne sind weit über unsere Pläne. Ein riesiges Objekt. Ich habe es noch nicht, aber die Verhandlungen, die jetzt im Laufen sind, im Augenblick, in diesem Moment, sind so brisant und so interessant, dass die Firma mich anruft und sagt, wir möchten gerne mit Ihnen weiter in Verhandlung bleiben. Bitte treffen Sie sich doch mal mit den ganzen großen Firmen, die damit beteiligt sind und sprechen Sie doch mal mit denen durch, ob das technisch alles möglich ist. Dann habe ich gesagt, Herr, jetzt geht's los, jetzt wird's verrückt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß doch nicht mal, was eine Technik ist, ich weiß gar nicht, was ich brauche, ich weiß nicht, was das kostet, ich weiß doch nichts. Wie kann ich jetzt weitermachen? Wenn du das jetzt willst, dann musst du ja alles tun. Ich bin bereit zu gehen, aber du musst alles tun. Und da kam wieder ein Gedanke in mein Herz, dass da jemand in Hamburg ist, eine Frau, die vor vielen, vielen Jahren, 20 Jahre zuvor, meinen Eltern mal Bekannte war und meine Eltern hatten ihr mal geholfen in einer schwierigen Lage. Und sie hatte gesagt, wenn ich jemals helfen kann, dann möchte ich gerne angerufen werden. Und an die Frau wurde ich erinnert und ich rief sie an. Sie ist eine Frau, die in der Geschäftswelt sehr erfolgreich ist und große Firmen zusammenbringt und große Hafenanlagen in der Welt erstellt und große Firmenkonglomerate und was weiß ich. Sie macht also auf ganz hoher Ebene, arbeitet sie. Und ich habe sie angerufen und ich habe gesagt, ich würde sie gerne mal treffen. Sie sagte, ich habe jetzt gerade eine Stunde Zeit, kommen Sie bitte sofort vorbei. Ich bin zu ihr gefahren und habe ihr die Pläne vorgelegt und habe gesagt, schauen Sie sich mal an, dieses Projekt, was halten Sie davon? Und da sagt diese Frau zu mir, die in einer gewissen Weise gläubig ist, sie sagt, das ist von Gott. Wissen Sie was? Das ist von Gott. Wenn Gott sich was aussucht, dann sucht er sich etwas Großes und etwas Herrliches aus. Der will nicht, dass es klein ist. Und dann fragt sie mich, sagt sie, darf ich Ihnen helfen? Wissen Sie was? Ich habe alle Verbindungen, die Sie brauchen. Ich habe alle diese Firmenchefs, die kenne ich, die Sie jetzt brauchen. Darf ich für Sie die Verhandlung machen? Ich würde Ihnen so gerne helfen. Das kostet Sie gar nichts. Ich mache das alles für Sie. Und ich habe da gesessen wie eine Träumende. Ich habe gedacht, Gott, du bist so genial. Wenn du etwas in die Hände nimmst, dann planst du Schritt für Schritt für Schritt ganz präzise. Und so hat sie die Verhandlungen übernommen mit diesen großen Firmen. Und sie macht das alles und sie freut sich so, dass sie beteiligt ist am Werk des Herrn. Oh Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich begeistert bin von dem, was Gott vorhat. Gott hat vor, dieses ganze Land heimzusuchen. Und er wird euch gebrauchen. Ihr sitzt heute hier wirklich durch eine göttliche, ein göttlicher Zeitpunkt ist heute hier. Und Gott will dir sagen, lass diese ganze kleine Vorstellung, die du bisher hattest, dass du es nicht kannst, lass das los. Und lass mich, den größten Herrscher, der über alles König und Herr ist, anfangen zu führen und zu leiten. Und denk an einen Daniel und denk an einen Josef und denk an so verschiedene aus der Bibel, die ganz bescheiden waren, ein David, die Gott so wunderbar gebrauchen konnte, weil sie gehorsam waren. Weil sie einen Traum hatten oder eine Vision oder einen Schritt gegangen sind mit Gott und sie haben sich auf Gottes Seite gestellt. Und Gott hat gesagt, dich kann ich gebrauchen. Und er hat eine Esther gebraucht und er hat so viel aus der Bibel gebraucht. Und er sagt, es ist alles bereit, wenn du bereit bist, mit mir zu gehen. Und das ist der aufregendste Weg, den du gehen kannst mit Gott. Und das ist ein göttlicher Zeitpunkt heute hier. Und Gott möchte einige von euch ermuntern, die ihr schon diesen Traum oder auch schon angefangen habt, in einer solch großen Vision zu arbeiten. Er möchte, dass ihr darin weitergeht.
Und wie schickt Gott jetzt die Mitarbeiter? Ich sag euch, das geht so genial, so schnell voran, dass ich nur staune. Ich brauchte jetzt so viele Mitarbeiter und ich habe immer gesagt, Herr, ich brauche Helfer, ich brauche Helfer, und unsere Gemeinde ist schon ziemlich ausgelastet. Und dann kam aus dem Team von Bad Gandersheim der Mario, der kam, als er das erste Mal durch die Stadt ging mit mir im Gebet, sagt er, da hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, hier sollst du dich beteiligen. Das ist Gottes Werk, da sollst du mitmachen. Und er kam an und sagte, ich möchte gerne mitarbeiten, darf ich kommen? Und ich habe gesagt, ja, du kannst sofort kommen. Und dann hat er noch seine Frau kennengelernt in der Zwischenzeit, hat geheiratet und ist jetzt bei uns vollamtlich und nimmt mir über die Hälfte dieser Arbeit im Augenblick ab.